ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Jetzt also doch nicht. Türkische Minister kommen nicht mehr nach Deutschland, um hier zu werben für jene Volksabstimmung, die Präsident Erdogan mächtiger machen soll. Keine Wahlkampfauftritte also mehr. Und das ist deshalb so bemerkenswert, weil nicht etwa die Kanzlerin doch noch ein Machtwort gesprochen hätte. Die türkische Regierung verzichtet angeblich selbst. Wähnt sich Erdogan also vielleicht doch schon am Ziel? Diese Bilder von heute sprechen dagegen. Denn hier im Südosten der Türkei wird Wahlkampf gemacht, und zwar gegen den Präsidenten. Beim Neujahrsfest der Kurden wünschen sich in diesem Jahr nicht alle, aber die allermeisten eine Niederlage Erdogans. Oliver Meyer-Rüth berichtet aus Diyarbakir.
Die Erzählung zum kurdischen Neujahrsfest passt zur politischen Lage. Nach der Überlieferung hat der Schmied Kawa den Herrscher Dehak besiegt und dann das Nevros-Feuer gezündet. Viele Besucher vergleichen das Referendum über eine Verfassungsänderung mit dem Kampf des Schmieds gegen den Herrscher. Am 16. April wird entschieden, ob der Staatspräsident per Verfassungsänderung mehr Macht bekommen soll. Wir wollen keine Sklaven sein, wir wollen Freiheit, deshalb sagen wir Nein. Das Motto des diesjährigen Nevros ist für uns das Nein. Wir werden Nein zu den Unterdrückern sagen. Auf den Fahnen steht deshalb Hayır. Das ist türkisch und bedeutet Nein. Na heißt Nein auf Kurdisch. Kurdische Politiker erinnern an die vielen inhaftierten Amtsträger und Funktionäre der im türkischen Parlament vertretenen pro-kurdischen Oppositionspartei HDP. Auch die beiden HDP-Parteichefs sitzen wegen angeblicher Unterstützung der als Terrororganisation eingestuften PKK in Haft. Unsere Vorsitzenden sitzen im Kerker. Sagen wir zu denen, die eine solche Kerkerpolitik praktizieren, ja? Natürlich sagen wir nein. Unsere Abgeordneten, unsere Bürgermeister, mehr als 5000 Parteimitglieder, sie alle sitzen zurzeit im Gefängnis. Doch nicht alle Kurden im Südosten der Türkei werden am 16. April gegen eine Verfassungsänderung stimmen. Auch hier gibt es zahlreiche Anhänger des Staatspräsidenten Erdogan, sagt Galip Ensarioğlu, kurdischer Abgeordneter der von Erdogan gegründeten Regierungspartei AKP. Viele Kurden hätten genug vom Terror der PKK und glaubten, nach einer Verfassungsänderung gebe Erdogan ihnen mehr Freiheiten.
Kürtlerin?
Es macht keinen Sinn, dass Kurden gegen eine Änderung des Systems sind. Das würde bedeuten, dass sie im bestehenden System alle ihre Rechte bekommen hätten. Die Besucher des Nevros-Festes überzeugt das aber sicher nicht. Die inhaftierten HDP-Parteichefs schickten diesen eine Botschaft, die auf der Bühne verlesen wurde. Die Oppositionspolitiker wollen weiterhin auf Demokratie und Freiheit nicht verzichten und auch nicht nachgeben. Das kommt hier eher an.
Oliver Meyer-Rüth ist für uns in Diyarbakir. Das Neujahrsfest ist ja schon lange kein reines Friedensfest mehr. Es hat immer wieder Zusammenstöße zwischen Kurden und der Polizei gegeben. Wie haben Sie heute Diyarbakir so kurz vor dem Referendum erlebt?
Also die Veranstaltung lief ganz friedlich ab, obwohl sie natürlich unter einem klaren politischen Motto stand, nämlich Nein zur Verfassungsänderung. Aber dieses Nevros-Fest war schon immer hochpolitisch in der Vergangenheit. Die als Terrororganisation eingestufte kurdische Arbeiterpartei PKK hat es immer wieder geschafft, für dieses Fest ihre Anhänger zu mobilisieren und auch damit ihre Macht zu demonstrieren hier in der Region. Auch heute sind mehr als 100.000 gekommen und man konnte ganz gut beobachten, wie zum Beispiel ein riesengroßer Banner entrollt wurde mit dem Konterfei des PKK-Anführers Öcalan, und der wurde dann herumgetragen, wurde auch aufgehängt. Eigentlich wäre das verboten gewesen, aber die Polizei ist nicht dagegen vorgegangen.
Mhm. Aus dem Umfeld der Regierungspartei AKP hören wir heute, dass diese nun angeblich auf weitere Wahlkampfauftritte in Deutschland verzichten will. Was ist da dran und wenn ja, wie ist dieser Sinneswandel denn zu erklären?
Also ich habe da keine gesicherten Erkenntnisse, aber möglicherweise ist es ganz einfach so, dass da jetzt auch ein Maximum an Eskalation erreicht ist und dass das dem türkischen Staatspräsidenten vielleicht auch klar ist. Ich gehe davon aus, dass inzwischen wahrscheinlich jeder wahlberechtigte Türke in der EU weiß, dass türkische Minister in Deutschland und in Holland nicht auftreten durften und dass da weitere Auftritte auch schwierig sein werden. Also eine Polarisierung hat da sicherlich stattgefunden und vielleicht konzentriert sich Erdogan jetzt eben eher auf die Wähler in der Türkei. Da ist ja noch nicht alles so klar, während er in der Vergangenheit eigentlich zum Beispiel in Deutschland immer bei Wahlen eine klare Mehrheit hatte.
Mhm. Informationen und Einschätzung von Oliver Mayer-Rüth aus Diyarbakir. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Und wir kommen nach Frankreich. Fast alle Politiker, die Sie hier sehen, haben den Staatsanwalt im Nacken, weil sie entweder Verwandte zum Schein beschäftigten, ihrer Partei illegal Geld zugeschustert haben sollen oder sich womöglich besonders günstig haben einladen lassen. Fast alle haben große oder kleine Skandale am Hals und trotzdem will jeder von diesen fünf der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin Frankreichs werden. Fast schon wie ein House of Cards an der Seine. Doch leider ist dies keine oberfiese Politsatire im TV. Hier geht es um ein Kartenhaus namens Europa. Der parteilose Emmanuel Macron möchte dies stabilisieren und hat auch gar nicht so schlechte Chancen. Aber wenn die rechtsextreme Marine Le Pen gewinnt, dann könnte dieses Kartenhaus in sich zusammenfallen. Gestern traten alle Kandidaten zum ersten Fernsehduell an und das hat Matthias Wert verfolgt.
Es war die Fernsehdebatte, die endlich Klarheit bringen sollte, auch für diese jungen Pariser, die ihren Favoriten erleben wollten, den erst 39-jährigen Jungstar Emmanuel Macron. Noch nie hatte Macron, der Neue, sich direkt mit seinen Konkurrenten messen müssen. Das wollten sie unbedingt mit ihren Smartphones festhalten. Für mich ist Macron der Einzige mit einer optimistischen Vision. Und ich will an eine optimistische Welt glauben. Ich möchte eine optimistische Version der Gesellschaft und keine ranzige, abgestandene Vision Frankreichs, die die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen voneinander abkapselt. Macron bekam es direkt mit allen anderen Kandidaten gleichzeitig zu tun. Von ganz rechts bis ganz links. Mehr als 3 Stunden Debatte. Sie konzentrierte sich spürbar auf die beiden, die nach den derzeitigen Umfragen die meisten Chancen haben, neues Staatsoberhaupt der Franzosen zu werden. Auf Emmanuel Macron mit seiner selbst gegründeten Bewegung En Marche und Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National. Monsieur Macron, Sie sind bemerkenswert. Sie reden 7 Minuten lang, ohne eine einzige Idee zu bringen. Wenn Sie es nicht verstanden haben, im Gegensatz zu Ihnen will ich nicht gemeinsame Sache mit Herrn Putin machen. Sie wollen es nicht kapieren. Hitzig wurde es auch bei den beiden Themen Europa und Einwanderung. Anders als Macron grenzten sich seine Konkurrenten deutlich von Deutschland ab. Ich will Präsidentin der Republik Frankreich werden und nicht die Vizekanzlerin von Angela Merkel. Ich bin nicht einverstanden mit Emmanuel Macron, der Angela Merkel auch noch zu ihrer Flüchtlingspolitik gratuliert hat. Das ist nicht der richtige Weg. Wir brauchen eine gemeinsame und koordinierte Asylpolitik in Europa. Und wir müssen gemeinsam unsere europäischen Grenzen schützen. Schlagabtausch. Konnte Ihr neuer Kandidat den ausgewiesenen Rednern Fillon und Le Pen die Stirn bieten? Ich bin zufrieden. Zwar war Macron nicht immer überzeugend, aber er hat sehr gut auf die Attacken von Marine Le Pen reagiert. Ich hatte die Befürchtung, dass Macron, der ja keine große Erfahrung in der Politik hat, ein wenig in Bedrängnis geraten könnte, weil die anderen Kandidaten das alles besser beherrschen. Aber er schlägt sich echt tapfer. Ihr Macron, der habe seine Sache gut gemacht, meinen Sie. Doch was bedeutet das für die Präsidentschaftswahl? Man kann nun nicht sagen, schlafen Sie gut. Wenn Macron es in die Stichwahl schafft, dann ist es schon sicher, dass er Le Pen schlagen wird. Vorsicht, ich bin mir da gar nicht sicher, dass der Front National dann garantiert K.O. geht. So oder so, die jungen Anhänger von Emmanuel Macron jedenfalls gehen nun etwas zuversichtlicher in die letzten Wochen des Wahlkampfs und in die kommenden Fernsehduelle.
Neben den Präsidentschaftswahlen beschäftigt sich Frankreich mit einem Rücktritt eines Spitzenpolitikers. Wieder geht es um die Scheinbeschäftigung enger Verwandter. Damit beginnt die Nachricht mit Susanne Daubner.
Der französische Innenminister Le Roux ist am Abend zurückgetreten. Sein Nachfolger wird der Außenhandelsstaatssekretär Feckel. Le Roux hatte seinen Rücktritt verkündet, nachdem die Finanzstaatsanwaltschaft Vorermittlungen eingeleitet hatte. Der Politiker soll seine beiden Töchter zum Schein im Parlament beschäftigt haben. Er bestreitet das. Unterdessen sind die Vorwürfe gegen den konservativen Präsidentschaftskandidaten Fillon wegen Scheinbeschäftigung seiner Frau offenbar auf Betrug und Fälschung ausgeweitet worden. Die USA und Großbritannien verschärfen ihre Sicherheitsbestimmungen für Direktflüge aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Elektronische Geräte wie Laptops und Tablets dürfen künftig nicht mehr ins Handgepäck. Erlaubt sind aber weiterhin Mobiltelefone. Der Schritt wurde mit dem Risiko von Anschlägen begründet. Von der amerikanischen Regelung sind 8 Länder betroffen, die britische gilt für 6 Länder. In Südkorea ist Ex-Präsidentin Park erstmals von Ermittlern befragt worden. Grund ist ein Korruptionsskandal um eine langjährige Vertraute der konservativen Politikerin. Park werden Bestechlichkeit und Machtmissbrauch vorgeworfen. Die Befragung ist Voraussetzung für eine Anklage. Park war Anfang März des Amtes enthoben worden. Sie bestreitet die Vorwürfe. Der Friedensprozess in Nordirland hat einen seiner prominentesten Fürsprecher verloren, Martin McGuinness. Er starb vergangene Nacht in Derry. In den 70er Jahren gehörte McGuinness der Untergrundorganisation IRA an, sagte sich dann aber von der Gewalt los. Für die Sinn Féin-Partei handelte er das Abkommen aus, das den Bürgerkrieg in Nordirland beendete. McGuinness wurde 66 Jahre alt. Peru leidet noch immer unter den Folgen schwerer Regenfälle. Schlammlawinen und Überschwemmungen haben ganze Landstriche verwüstet. Seit Jahresbeginn kamen 78 Menschen ums Leben. Viele sind auf die Versorgung von außen angewiesen. Kolumbien hat jetzt 30 Tonnen Hilfsgüter geliefert. Weitere Stürme werden erwartet. Sie gehen Experten zufolge auf das Klimaphänomen El Niño zurück.
Es war morgen vor einem Jahr, als in Brüssel islamistische Attentäter an einer U-Bahn-Station und am Flughafen Bomben zündeten. 32 Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt. Und die kämpfen bis heute nicht nur mit den körperlichen Folgen. Überlebende und Angehörige der Opfer leiden. Sie trauern und fühlen sich oft alleingelassen von Staat und Gesellschaft. Nach dem Attentat vom Berliner Breitscheidplatz verschickte ein Krankenhaus 3 Tage nach dem Anschlag Rechnungen über die Kosten für die Leichenschau. Aber erst knapp 2 Monate danach kam das Kondolenzschreiben des Berliner Bürgermeisters. Über den Umgang mit den Opfern des Terrors in Europa, Anke Hahn.
Am Abend nach den Anschlägen in Brüssel vor einem Jahr. Menschen versammeln sich in der Innenstadt, auch Politiker. Sie zeigen Anteilnahme, Solidarität. Für Angehörige von Opfern gibt es eine Notrufnummer. Aber dort meldet sich nur der Anrufbeantworter. Es ist Feierabend. Philipp und Eddy sind der Bruder und der Ehemann von Fabienne. Sie kamen an diesem Tag nicht von der Arbeit auf dem Flughafen zurück. Sie haben gesucht, gewartet. Niemand kümmerte sich um sie. Der Polizeidienst, der sich um die Identifizierung kümmerte, rief mich nach 4 Tagen an. Sie wollten, dass ich sie identifizieren komme. Sie dachten, wir wären über ihren Tod bereits informiert. Fabienne, Mutter, Großmutter, die Bilder zeigen eine fröhliche Frau. Sie hatte die Frühschicht am Flughafen Zaventem, fertigte dort Gepäck ab und sie wollte in Zukunft keine Frühdienste mehr machen, weil sie zu dieser Hauptverkehrszeit einen Anschlag befürchtete. Diese Bilder standen dann im Fokus der Öffentlichkeit und natürlich die Terroristen. Die Opfer gerieten schnell aus dem Blick. Wie genau starb Fabienne? Philipp und Eddy wissen es bis heute nicht. Sie haben einen Verein für die Opfer gegründet. Unter Schock gerät man in einen Teufelskreis. Immer mehr Bürokratie. Zugleich ist man wie gelähmt. Das Wichtigste ist, man muss den Opfern viel mehr entgegenkommen. Ein Wunsch, den auch die Opfer des Anschlags vom Berliner Breitscheidplatz haben. Genauso wie in Brüssel gibt es hier bis heute öffentliche Anteilnahme, viele Bekundungen guten Willens. Doch am Anfang fühlten sie sich einfach nur allein gelassen.
Die anfänglich schleppende Hilfe war ein großes Problem. Die Betroffenen vermissten eine zentrale Anlaufstelle, bei der sie Rat und Tat finden konnten. Sie befanden sich in einer Ausnahmesituation. Gerade da hätten sie dringend Hilfe benötigt.
Und es gab bürokratische Probleme. So sollte für die Betroffenen zunächst nicht das Opferentschädigungsgesetz gelten, das eigentlich für Fälle wie diesen gedacht ist. Der Grund? Der Anschlag sei mit einem Auto verübt worden. Dafür gäbe es die Verkehrsopferhilfe der Versicherungen. Inzwischen ist das geklärt. Es werden Zahlungen geleistet, Anträge schnell bearbeitet. Doch neben den materiellen Sorgen bleiben Betroffenen viele andere Probleme, wie bei Amal. Die Berliner Schülerin ist letzten Sommer bei dem Anschlag in Nizza schwer verletzt worden. Sie ist noch immer körperlich beeinträchtigt und sie muss das Geschehene seelisch verarbeiten.
Also dann kommen wieder diese typischen Fragen, die man sich stellt, so warum ist mir das jetzt passiert? Und die Mitschüler, die auch dabei waren, denen geht's Gott sei Dank gut, aber die gehen einfach jetzt nur mal zur Schule.
Opfer und Hinterbliebene, ob in Brüssel oder Berlin, brauchen Hilfe, je eher, desto besser. Das ermöglicht ihnen, irgendwie und irgendwann wieder in den Alltag zurückzukehren. Opferverbände gehen noch weiter. Sie sagen, es nütze uns allen. Terroranschläge wollen der Gesellschaft schaden. Aber je besser wir mit den Opfern umgehen, umso besser verarbeiten wir alle diese Anschläge. Und auch das öffentliche Gedenken, Kerzen, persönliche Grüße helfen etwas dabei, dass die Opfer spüren, sie werden nicht einfach vergessen.
Ein Bericht von Anke Hahn und Cornelia Kolden. Und die Verantwortung Europas beim Umgang mit Terroropfern kommentiert nun Thomas Bertner vom Norddeutschen Rundfunk.
Die Terroranschläge von Berlin und Brüssel waren nicht die ersten auf europäischem Boden. Trotzdem berichten die Angehörigen der Opfer auch jetzt wieder von bürokratischen Hürden und fehlender Anteilnahme. Das muss aufhören. Die Europäische Union, die angeblich die großen Fragen im Zusammenleben der Europäer regeln will, sollte sich statt um Wattzahlen von Staubsaugern lieber um einheitliche Standards im Umgang mit Opfern von Gewaltverbrechen kümmern. Stattdessen strickt jedes einzelne Land an eigenen Lösungen. Opfer erwarten zu Recht, dass man in der Ausnahmesituation eines Terroranschlags auf sie zugeht. Mit gutem Rat, mit psychologischer Hilfe, mit der Übernahme von Verantwortung. Wer das Trauma eines Terroranschlags erleben muss, will sich nicht noch lange durchs Behördenwirrwarr kämpfen. Die größten Unzulänglichkeiten bei der finanziellen Entschädigung der Angehörigen wurden inzwischen behoben. Unbeantwortet bleiben die Fragen, die sich auch viele Angehörige stellen. Wer trägt die politische Verantwortung? Welcher Innenminister, ob im Bund oder den Ländern, hat seine eigene Mitschuld an den schweren Mängeln unserer Sicherheitsarchitektur eingeräumt? Welche Regierung hat ehrlich eingestanden, dass unsere Asylgesetze jahrelang nur allzu leicht missbraucht werden konnten? Wer übernimmt die Verantwortung für gescheiterte Integration, die den Extremisten jeden Tag neue Anhänger in die Arme treibt? Es gibt sie tatsächlich, die großen Fragen, an denen ein taumelndes Europa zeigen könnte, wozu es imstande wäre. Eine pragmatische und unbürokratische Hilfe für die Angehörigen von Terroropfern wäre da nur ein Anfang.
Thomas Bertner kommentierte, vor knapp einem Jahr haben Attentäter einen Sprengstoffanschlag auf ein Gebetshaus der indischen Sikh-Gemeinde in Essen verübt. 3 Menschen wurden damals verletzt. Heute fiel das Urteil im Essener Landgericht. Noch einmal Nachricht mit Susanne Daubner.
Die 3 Angeklagten aus Essen und Gelsenkirchen erhielten langjährige Jugendstrafen. Das Gericht verurteilte sie zu Gefängnis zwischen 6 und 7 Jahren. Das Motiv der Täter war nach Überzeugung der Essener Richter religiöser Fanatismus und Hass. Zur Tatzeit hielten sie laut Urteil Kontakt zu islamistischen Kreisen. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge in Deutschland kritisiert. Laut einer UNICEF-Studie muss rund ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen über die gesetzliche Frist von 6 Monaten hinaus in Erstaufnahmelagern bleiben. Dort fehle es an Rückzugsmöglichkeiten, an Aufenthaltsräumen sowie an strukturierten Lern- und Freizeitangeboten für Kinder. BMW-Bilanz-Pressekonferenz heute in München. Der Autokonzern hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von 6,9 Milliarden Euro verbucht. Gut für Management, Beschäftigte und Aktionäre. Markus Gürne mit Einzelheiten.
BMW hat wieder sehr gute Zahlen vorgelegt. Eigentlich ist alles gut in München. Eigentlich wäre da nicht eine Sache, die manch einen in der BMW-Welt mächtig wurmt. Die Stuttgarter Konkurrenz Daimler verkauft noch mehr Autos. 2005 war BMW dem damaligen Spitzenreiter Daimler davongefahren und 11 lange Jahre sollte sich das nicht mehr ändern. Bis 2016 der Stern aus Stuttgart wieder heller strahlte als weiß-blau. Daher schaltet BMW dem eigenen Bekunden nach auf Angriff. 2017 sollen neue Modelle, E-Autos, mehr Absatz, mehr Umsatz, mehr Gewinn bringen. Die Aktie legt um 0,5% zu und ist damit zumindest für heute die Nummer 1 vor Daimler. BMW setzt im Rennen um die Krone auf nicht weniger als 40 neue Modelle im kommenden Jahr. Und vor allem das teure Premium-Segment, die Luxusklasse, soll die Münchner wieder ganz nach vorne bringen.
Die Börsendaten. Der DAX fiel auf 11.962 Punkte, im Minus auch der Dow Jones. Er ging mit 20.668 Punkten aus dem Handel.
Schon früh hat sich dieser englische Junge fürs Musikmachen entschieden. Sein erstes Instrument war das Klavier, das er allerdings nur so mäßig beherrschte, wie er selber sagt. Und auch das Cello scheint dem jungen Mann kein so großes Vergnügen bereitet zu haben. Aber dann kam sie, die Gitarre. Ich war ein Nerd mit roten Haaren und Brille. Mit 11 hatte ich den Plan, eine Band zu gründen. Nur niemand wollte mit mir in einer Gruppe sein, denn ich war nicht cool. Das sagt der Musiker, der alle diese Familienfotos in einem Video veröffentlichte. Und das Großartige ist, der ist noch immer nicht cool. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, sind seine Konzerte innerhalb von Sekunden ausverkauft. Klaus Lesche hat Ed Sheeran getroffen.
I was running from my brother and his friends.
Eine Ein-Mann-Band im T-Shirt, das ist Ed Sheeran auf der Bühne. Stimme und Gitarre sind wichtig, doch das Geheimnis seines Sounds liegt in den Füßen. Mit denen startet und stoppt Sheeran seine Loops, zugespielte Musikschleifen, die seinen Klang stadion- und hallentauglich aufpumpen. Dort spielt er lieber als in kleinen Clubs.
When you play to 50 people,
spielst du vor 50 Leuten, siehst du 50 Gesichter, im Stadion siehst du eine Masse. Ich bin nervöser, wenn ich vor 50 Leuten spiele. In solchen Momenten klingt Sheeran noch immer wie der schüchterne Junge aus dem englischen 3000-Einwohner-Städtchen Framlingham. Erst seine Gitarre gab ihm Selbstvertrauen und sie war auch ein Lockstoff, um Mädchen anzuziehen.
Yeah.
Das ist wohl so, aber es wirkt immer attraktiv, wenn du etwas gut kannst. Funktioniert auch mit Saxophonspielen.
You could be good at saxophone, it'd be the same.
Inzwischen gilt er als amtierender Pop-Superstar, auch wenn Sheeran, anders als etwa Lady Gaga, wenig glamourös wirkt. Für ihn ist Bescheidenheit die neue Coolness und er glaubt auch zu wissen, warum. Irgendwann verabschiedete sich das Kokain aus der Musikindustrie. Das lag daran, dass die Branche den Gürtel enger schnallen musste. Die Umsätze gingen zurück, für Kokain war kein Geld mehr da. Und mit der Droge verschwanden auch die großen Egomanen, denn Kokain bläst alles auf, auch dein Ego. Bodenständig bleibt Sheeran auch mit seinen Texten. Er besingt das, was er kennt. Framlingham, die Familie, die Freunde und immer wieder die Frauen. Verzaubernde, verletzende und verwegene. Niemals aber würde er einen Song über den Brexit schreiben. Es gibt viele enttäuschte Engländer, die den Brexit gewählt haben, ich nicht. Dennoch würde ich niemandem sagen wollen, was er zu tun hat. Ich will die Leute lieber verstehen. Er will kein Sprachrohr sein, kein Rebell, kein Erneuerer des Pop. Seine Songs reichert Sheeran maßvoll mit Afrobeat, Hip-Hop und Boygroup-Elementen an. Und die besten davon sind wie gefährliche Viren. Hoch ansteckend, ein paar Takte genügen. Und derzeit kennt niemand einen Impfstoff.
Dafür haben wir jetzt einen menschgewordenen Impfstoff gegen schlechte Laune. Und selbst wenn es mal nicht so gut lief, dann wollte er den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern die Köpfe lieber hochkrempeln und die Ärmel natürlich auch. Zitat Ende Lukas Podolski. Kölsche Gelassenheit, entwaffnender Charme, ein feiner Kerl, der Lukas, auf den der Bundestrainer auch dann nicht verzichten mochte, als die Leistungen nicht mehr so stimmten. Nach 13 Jahren und 130 Länderspielen sagt die Nummer 10 jetzt aber tschö zur Nationalelf. Sven Kaulbass.
Erst der Yogi, dann der Poldi. Welch Harmonie. Yogi über Poldi.
So ein Spieler, so ein Mensch wie der Lukas ist, der wird uns schon auffehlen.
Da fehlt der Unbekümmerte. Der Spaßvogel. Der Spontane. Der sich etwas traut. Einer, dem die Herzen nur so zufliegen, von alt und jung, jung und Mädels, vor allem den Mädels.
Und einmal zwei geile Mädchen. Wir schreiben, wir wollen ein Kind von dir. Schreiben Handynummer drunter oder so, melde dich oder sowas. Aber mache ich nicht.
Er macht sein erstes Länderspiel mit 19 gegen Ungarn 2004. Er macht Furore. Erzielt das schnellste Tor in der DFB-Geschichte nach 9 Sekunden gegen Ecuador. Morgen sein 130. Länderspiel, das letzte für den Weltmeister, der zuletzt seltener für Deutschland spielte, dafür ein Helfer in allen Lebenslagen.
Mir persönlich hat er ja auch schon das ein oder andere Mal aus der Patsche geholfen.
Ja, im vergangenen Jahr, als vom Bundestrainer Fotos kursierten.
Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.
Wie er leibt und lebt, der Lukas Podolski.
Ja, sowas kann nur Lukas. Ja, und von daher wird es niemand irgendwie den Lukas ersetzen können.
Weil er eben ein Unikat ist. Und einer der größten Spieler, die Deutschland hervorgebracht hat. So Yogi über Poldi.
Lukas, alle hier rüber, beide.
Und nun zu Svenny. Wie wird's Wetter?
Ja, Kari, wenn wir schon dabei sind, wird gar nicht so schlecht in den nächsten Tagen. Wir haben viele sonnige Momente, morgen noch ein bisschen mühsam im Süden und die Temperaturen sind auch frühlingshaft, also alles in Ordnung. Nicht in Ordnung ist die Situation in Peru und deswegen schauen wir da im Moment als erstes mal hin. Diese Karte zeigt es sehr deutlich. Hier ist der Pazifik natürlich zu sehen, hier ist Peru mit der Hauptstadt Lima, hier übrigens die Galapagos-Inseln und jetzt haben wir mal die Meerestemperaturabweichungen hier gezeigt. Je roter, desto wärmer. Wie gesagt, das sind die Abweichungen. Die Mitteltemperatur der Wasseroberfläche liegt jetzt bei etwa 28 Grad Celsius. Das sind 3 bis 4 Grad wärmer als normal hier vor der Küste Perus. Das heißt noch nicht El Niño, obwohl ein El Niño typischerweise dort seinen Ursprung nimmt. Aber das ist zunächst mal nur ein Küsten-El Niño. Die Erwärmung des zentralen Pazifiks hat im Moment noch nicht stattgefunden. Die braucht es dafür. Aber wenn es hier so warmes Wasser gibt, dann fördert das die Schauertätigkeit, die Regengüsse. Und die sind im Moment schon seit Tagen intensiv. Sie haben ja eben in den Tagesthemen schon die entsprechenden Bilder gesehen. Und hier sehen Sie jetzt nochmal unsere Wettervorschau mit den weiteren kräftigen Schauern über Peru, aber auch Ecuador oder Kolumbien oder auch Brasilien. Und die Regenmengen bis Dienstag können in der Größenordnung von 400 Litern auf den Quadratmeter landen. Nur zum Vergleich, Städte wie Magdeburg oder Erfurt oder auch Leipzig haben im ganzen Jahr knapp 500 Liter pro Quadratmeter. Also das sind unglaubliche Regenmassen, die uns da weiter beschäftigen. Und jetzt switchen wir aber rüber zu unserem Wetter. Das ist einfacher zu produzieren. Nein, nicht zu produzieren, zu prognostizieren. Auch ein schönes Wort, produzieren. Hier ist das Hoch über Polen und Sie sehen die Tiefdrucktätigkeit über den britischen Inseln. Auf der Vorderseite kommt die warme Luft ran. Und jetzt gucken wir in die Nacht hinein. Immer noch Regenfälle, Schneefallgrenze sinkend vorübergehend vom Schwarzwald bis zum Bayerischen Wald. Etwa auf 700 bis 900 Meter ganz im Norden ist es klar. Hier leicht frostig, im Süden in den Städten morgen früh 4 bis 7 Grad. Und der morgige Vormittag immer noch Regenfälle hier im Süden vom Fichtelgebirge runter dann bis zum Chiemsee. Ganz im Norden freundliches Wetter, auch nachmittags Nord- und Ostsee richtig schön. Mit jedem Kilometer nach Süden wird es dann wolkiger. Und die Temperaturen, die liegen dann in Bayern bei 5 bis 8 Grad, sonst sind es 9 bis 13. Der Wind ums Hoch rum, das passiert im Uhrzeigersinn, Windstärke 2 bis 4. Und die Aussichten zeigen zum Schluss hier am Donnerstag im Süden am wärmsten bis 17 Grad. In der Osthälfte noch Tropfen, die sind dann am Freitag weg. Weiterhin im Süden wärmer als im Norden, aber auch da schön. Nach dem Kalender ist Frühling, Karin, und nach dem Wetter auch. Passt doch.
Klingt sehr gut. Und wenn Sie mal das Wetter produzieren können, dann kriegen Sie sehr viel Geld von mir. Vielen Dank, Sven Plöger. Und so, damit verabschieden wir uns. Jetzt sehen Sie hier im Ersten den Spielfilm Das Ende der Geduld mit Martina Gedeck, inspiriert von der Geschichte der Berliner Jugendrichterin Kirstin Heisig. Um 0.35 Uhr meldet sich Gabi Bau mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.